Hier kriegt ihr 13 Filme in zwei Teilen.
Nein.
Oder wenn sie kommen und sagen, wir hatten das gehofft, aber dafür brauchen wir noch so und so viele Likes auf Facebook.
Hallo und herzlich willkommen zum 10. News-Podcast im Jahr 2017. Auch diesen Monat haben wir wieder etliche interessante News-Meldungen für euch, interessante Episoden, interessante Kapitel aus Japan. Und das Ganze werde ich heute nicht alleine besprechen, denn mit dabei ist heute auch Bianca. Hallo Bianca.
Hallo Leute, Grüße aus Japan.
Genau, und ich begrüße Olli. Hallo Olli.
Hallo Leute, Grüße aus Deutschland.
Mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes.
Hallo alle zusammen.
Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse.
Hallo.
Gut, und dann starten wir direkt durch mit den News aus dem vergangenen Monat. Das war der September 2017. Ihr dürft jetzt schon erraten haben. Zunächst eine interne Meldung oder Mitteilung. Wir haben einen neuen Audiokommentar gemacht und veröffentlicht zum TV-Special Das Verschwinden des Konden Edogawa, die zwei schlimmsten Tage seines Lebens. Das TV-Special ist ja schon ein bisschen erschienen, am 3.3.2017 ist es erschienen, schönes Datum, wie ich finde, deswegen kann man sich auch gut merken. Und dazu haben wir jetzt einen Audiokommentar gemacht, das funktioniert wie die ganzen früheren Audiokommentare. Ihr werdet im TV-Special einen Countdown hören und dann startet ihr euer TV-Special zu Hause und hört dann passend zu diesem TV-Special, dass ihr dann guckt, unsere Kommentare live, also quasi live aufs Ohr. Und wisst dann, was wir denken über die ganzen verschiedenen Szenen. Wir haben ja auch schon Audiokommentare gemacht zu früheren Filmen. Ab Film 14 haben wir alle kommentiert. Und auch die Magic Kaito Kid the Phantom Thief Reihe haben wir komplett als Audiokommentar veröffentlicht. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Und jetzt eben das TV-Special mit dazu. Und ich kann es schon vorwegnehmen, da jetzt ja auch Film 20 erschienen ist, wo wir später noch drüber sprechen werden. Dazu wird auch ein Audiokommentar kommen. Der Audiokommentar kommt, auf jeden Fall. Genau. So viel zu den internen Ankündigungen. Dann starten wir auch durch mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir wieder einige interessante Informationen. Zum Mangel in Deutschland leider nichts, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Nächsten Monat dann vielleicht, Olli. Beim Anime in Deutschland beginnen wir mit einer Meldung zu Film 1 bis Film 13. Das sind ja die einzigen Filme, die noch nicht auf Blu-ray veröffentlicht wurden. Aber kassiert angekündigt, dass das jetzt doch der Fall sein soll, dass wir ein HD-Update auf Blu-ray bekommen werden. Ab dem nächsten Jahr soll es losgehen, dass die Filme nochmal veröffentlicht werden. Und zwar geht es ab Februar los, oder voraussichtlich ab Februar 2018 los, mit dem ersten Film, Der tickende Wolkenkratzer, der dann auf Blu-ray erscheint. Und danach werden alle weiteren Filme, bis eben 13, auf Blu-ray veröffentlicht. Ab Film 14 haben wir ja schon alle Filme auf Blu-ray immer bekommen, jedes Jahr. Und jetzt soll eben Film 1 bis 13 nachgereicht werden. Welcher Rhythmus dann da angesetzt wird, in welchem Rhythmus die Filme nach und nach erscheinen, ist noch nicht klar. Aber es ist klar, dass es ab Februar 2018 losgehen wird und wir alle Filme nochmal in HD bekommen. Was sagt ihr denn dazu? Werdet ihr euch die Filme nochmal kaufen? Oder sagt ihr, ich habe die ganzen Filme schon auf DVD, muss jetzt nicht unbedingt sein, die nochmal auf Blu-ray zu kaufen?
Also, bei mir ist es so, ich würde sie auf jeden Fall gerne auf Blu-ray nochmal kaufen, weil es halt besser aussieht im Regal. Weil wenn ich die Dinger schon sammle, dann will ich auch, dass alles einheitlich aussieht. Es ist natürlich auch wieder so eine Frage des Geldes, aber ich gehe mal davon aus, dass die Blu-rays auch ein bisschen billiger sein werden als die Limited Edition DVDs, die ich früher immer gesammelt habe, von denen ich leider auch nicht alle habe. Deshalb würde ich die Idee auf jeden Fall begrüßen.
Also ich muss sagen, ich persönlich für mich werde mir die Filme nicht nochmal auf Blu-ray kaufen, weil ich auch jetzt weiterhin die DVDs kaufe, weil ich ein Fan davon bin, also von dieser DVD-Box bin, die ja so ein Schuber ist quasi, die man so rauszieht und dann sind da auch immer nochmal zusätzliche Bilder quasi drauf, also das Cover sozusagen und dann sieht man auch, wenn man die Box rausnimmt, dann immer noch mal ein Bild sozusagen aus dem Film. Und das ist sozusagen für mich noch mal so ein kleines Highlight, dieses zusätzliche Bild da sozusagen drauf zu haben. Und das gibt es halt bei den Blu-rays nicht. Und deswegen habe ich halt Film 1 bis 20 jetzt auch schon auf DVD. Und ja, werde mir daher nicht die Blu-ray-Variante noch mal zulegen. aber ich finde es eine sehr schöne Idee, dass das jetzt sozusagen für Leute, die dann sozusagen entweder auf die Blu-ray umgestiegen sind oder halt mit der Blu-ray sozusagen erst eingestiegen sind, dass die jetzt dann sozusagen sich die komplette Sammlung auf Blu-ray zulegen können.
Also so einer bin ich dann zum Beispiel. Also ich muss sagen, ich habe Film 1 bis 13 sowohl als DVD in der normalen Hülle als auch in der Limited Box teilweise. Habe mir das halt damals immer mal gebraucht gekauft. Deswegen ist das eh unterschiedlich. Und dann ab Film 13, also ab 14 in Blu-ray. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Blu-ray-Fan. Mir ist das relativ wichtig und ich werde mir mit Sicherheit mindestens einen Film als Blu-ray kaufen, auch um mal zu sehen, wie denn dann tatsächlich die Umsetzung ist. Also eine Blu-ray läuft ja, will jetzt nichts Falsches sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ein bisschen schneller, das heißt, das muss nochmal angepasst werden, auch die Synchro muss dann, also der Film, wie der abläuft, wird wahrscheinlich dann ein bisschen beschleunigt und das würde mich halt interessieren und natürlich auch, ob die Bildqualität deutlich besser ist als bei der DVD. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich also mindestens einmal kaufen und wenn das denn mal keine Ahnung, wenn dann mal alles erschienen ist, würde ich mir vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, die komplette Sammlung zu ersetzen in der Blu-ray. Allerdings ist das, wie Bianca schon gesagt hat, eine Kostensache, weil ich vermute mal, also über Preis lässt sich ja nur noch spekulieren momentan, aber wenn der bei 25 € liegt und man 13 Filme ersetzen muss, ist man dann auch wieder bei 300 €. Und für Filme, die man schon hat, ist das natürlich auch eine Hausnummer. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich es machen werde, aber ein Film mit Sicherheit in Blu-ray.
Also ich würde es auch nur machen können, wenn ich dann halt dafür wirklich die alten DVDs verkaufen würde. Bin mal gespannt, was das für einen Absatz hat. Weil wenn es schon Blu-rays gibt und mittlerweile hat fast jeder einen Blu-ray-Player, wer kauft sich dann noch die DVDs?
Ja, ich muss auch sagen, also ich denke, ihr habt das schon ganz gut zusammengefasst, denn ich habe auch die ganzen Limited Editions bei mir zu Hause stehen, von Film 1 bis 19 momentan. Von daher werde ich mir jetzt auch nicht das HD-Update zulegen, weil dann müsste ich auch nochmal 14 bis 19 sozusagen kaufen. Aber wenn man ja eine Mischung hat aus den normalen DVD-Hüllen und der Limited Edition, dann ist es vielleicht der Kontinuität wegen auch ja sinnvoll, dann das HD-Update jetzt zu kaufen. Und mit der kostspieligen Sache, ja klar, am Ende kommt man auf über 300 € raus, aber wenn es nach und nach veröffentlicht wird, hat man ja auch nach und nach Zeit, sich die zuzulegen. Also in dem Sinne nicht schlecht von Kase, die nach und nach zu veröffentlichen, statt alle auf einmal rauszuhauen. Wobei ich mich aber auch frage, wie hoch denn die Auflage wohl sein wird bei den Blu-ray-Versionen, denn die wird ja nicht so hoch sein wie anfänglich bei einem neuen Film jetzt, wie bei Film 20, sondern wird ja deutlich drunter liegen, denn so eine hohe Käuferschaft wird man ja mit den Blu-rays zu Film 1 bis 13 höchstwahrscheinlich nicht erreichen können, aber es freut mich dennoch, dass es kommt. Ich weiß nicht, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, aber das muss Kase entscheiden. In jedem Fall finde ich es schön. Ja gut, dann machen wir weiter mit einer Meldung zu einem weiteren Film. Das ist Film 20, Der dunkelste Albtraum, der jetzt seit Freitag offiziell im Handel erhältlich ist. Den könnt ihr euch ab sofort kaufen. Genau, kostet wieder um die 23 bis 25 €, je nachdem. Kunden oder Besucher der Konichi konnten ihn auch schon vorher kaufen. Olli war ja auf der Konichi, wie teuer war er dort, weißt du das noch?
Da hat er 23 € gekostet.
23, okay. In beiden
Versionen?
Ich
glaube, die Blu-ray ist 1 € teurer, auf 24.
Nee, ich glaube, auf der Konichi war es der gleiche Preis.
Oh, Schnäppchen. Ja, gut.
Interessant.
Ja, auf jeden Fall ist der Film jetzt erhältlich. Ihr könnt ihn euch kaufen, gerne auch über den Amazon-Wiki-Shop. Dann springen ein paar Cent für uns raus. Das würde uns sehr freuen für unsere gemeinnützige Arbeit. Wenn ihr den Film nicht kaufen mögt auf DVD oder Blu-ray, könnt ihr ihn euch auch bei Anime On Demand anschauen. Da ist der Film schon 2 Wochen vorher erschienen, am 15. September. Genau, da kostet er wie gewohnt 2,99 € zum Verleih für 48 Stunden, meine ich. Oder sind es 24? Zum Verleih auf jeden Fall. Und 7,99 € zum Kauf. Dann habt ihr den Film so lange, wie Anime On Demand existiert, also quasi ewig. Und für alle Abonnenten von Anime On Demand ist der Film frei zugänglich. Das heißt, wenn ihr Abonnent seid bei Anime On Demand, könnt ihr euch den Film auf jeden Fall anschauen und dann auch genießen. Ja, dann machen wir weiter mit einer Meldung zu Film 21. Wir gehen die ganzen Filme hier chronologisch durch, von Film 1 bis Film 21. Film 21 weiß man noch nicht so viel, Aber Kase hat jetzt ein offizielles Statement auf der Facebook-Seite veröffentlicht. Da haben sie dann ein Statement veröffentlicht dazu. Zu Film 21, blöderweise, nachdem es schon vorher ein bisschen durchgesickert ist, dass es zwei Umbesetzungen gibt bei der Synchronisation, auch hier. Und zwar werden Heiji Hattori und Kazuha Toyama umbesetzt werden müssen für Film 21. Vorher war das ja bei Heiji Hattori Robin Kahnmeier. Der wird jetzt nicht mehr mit dabei sein, sondern Oliver Bender wird diese Rolle übernehmen im 21. Film. Und man muss ja auch dazu sagen, Heiji und Kazuha haben ja in Film 21 die Hauptrolle. Wer den Film schon gesehen hat, wird es wissen. Und auch sonst weiß man das durch die etlichen Plakate, Poster und so weiter und so fort. Von daher ist es natürlich eine zentrale Rolle, die hier diesen neuen Sprechern auch gleich zukommt. Ja, Kazuha wurde vorher von Anja Stadlober synchronisiert, jetzt switchen wir wieder zurück zu Manja Döring, die hat ja Kazuha schon früher synchronisiert, ich glaube in Staffel 1 und 2.
Ja.
Genau, also hier wieder eine Rückbesinnung, und als ich mit Kevin, der ist leider nicht da, ist hier im Podcast, liebe Grüße an ihn, bei TV Synchron in Berlin zu Gast waren, es hat er auch schön im Newsbeitrag niedergeschrieben, könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, konnten wir Manja Döring tatsächlich schon hören, und es war wirklich, also für mich war es eine perfekte Besetzung, es hat sehr gut gepasst, hat sich angehört wie früher, also schöner hätte man es eigentlich kaum machen können, und es hat, war wirklich, wirklich sehr gut, und ich bitte da auch alle Fans darum, na klar, die Umbesetzung ist schwierig und nie schön, weil eine alte Stimme, die wegfällt, ist immer ein herber Einschnitt. Aber ich denke trotzdem, wir sollten diesen neuen Stimmen eine faire Chance geben und gucken, wie sie sich machen. Und wenn man den Film dann gesehen hat und nicht damit zufrieden ist, dann kann man meinetwegen konstruktive Kritik üben. Aber jetzt schon zu sagen, ohne irgendwelche Clips vorher gesehen zu haben oder ohne den ganzen Film gesehen zu haben, pauschal das zu, ja, das schlecht zu heißen, ist unfair in meinen Augen. Und Kase hat auch angekündigt, dass zeitnah Synchro-Clips kommen werden, damit man sich einen Eindruck machen kann, wie die beiden neuen Sprecher sich machen. Und genau.
Ich finde es interessant, dass gerade bei den Kinofilmen von Conan oft auf die ganz alten Stimmen wieder zurückgegriffen wird. Und da ist es halt bei mir so, dass mir das dann gar nicht auffällt, dass die Rolle wieder umbesetzt wurde, weil ich die alte Stimme noch im Kopf habe. Deshalb finde ich die Umbesetzung jetzt auf jeden Fall, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber so vom Hören her finde ich das eigentlich okay, dass sie bei Kazuha wieder auf die alte Stimme zurückgehen. Und bei Heiji, so oder so, habe ich jetzt im Laufe der Jahre mehr die japanischen Stimmen im Kopf, weshalb mir das bei den Deutschen irgendwo egaler geworden ist. Natürlich nicht bei den Hauptrollen, wie jetzt Conan. Wenn da Tobias Miller wegfallen würde, wäre es eine Katastrophe. Aber ich glaube, so kann man das gut überleben.
Genau. Also halten wir fest, es gibt zwei Umbesetzungen, die jetzt bisher bekannt sind. Neben Professor Agasa natürlich, der auch jetzt ja schon in Film 20 zu hören war. Frank Kaczynski macht jetzt den Rüdiger Evers, die Rüdiger Evers Nachfolge. Gut. Springen wir über zu einer weiteren Meldung aus dem Deutschlandbereich, beziehungsweise dem deutschen Anime-Bereich. Auch wieder Kase betreffend, hier gab es wieder eine weitere Information, nicht zu den Synchronsprechern, aber zu weiteren Folgen der Anime-Serie, nicht mehr zu den Filmen, sondern jetzt geht's weiter mit den DVD-Boxen. Bisher haben wir ja 3 DVD-Boxen in Deutschland veröffentlicht bekommen, die dritte ist auch schon raus, könnt ihr euch gerne kaufen. Genau, da haben wir jetzt 102 Folgen, also die ganze erste Staffel, veröffentlicht bekommen. Und Kase hat angekündigt, 2018 geht es weiter mit weiteren DVD-Boxen, namentlich DVD-Box 4, 5 und 6. Logischerweise, andere Zahlen wären auch komisch gewesen. Und wir bekommen die Episoden 103 bis 182 höchstwahrscheinlich auf DVD. Denn Kase hat angegeben, 112 bis 182 lizenziert zu haben. Die 112 ist aber ein bisschen irrtümlich, da man vorher schon 111 Folgen lizenziert hatte. Naja, auf jeden Fall bekommt jetzt die zweite Staffel auf DVD raus, wieder auf 3 Boxen, das heißt, es werden höchstwahrscheinlich, es müssen ja dann weniger Episoden pro Box drauf sein. Ich hoffe, dass dann Kase auch ein bisschen mit dem Preis runtergeht und nicht den gleichen Preis belässt. Und was noch ganz wichtig ist, die neuen DVD-Boxen, da hatten wir auch im letzten News-Podcast schon drüber gesprochen, werden die das neue Logo bekommen. Das heißt, wir haben bei den ersten 3 Boxen noch das aktuelle Logo, aber ab Box 4 ändert sich das Logo, so wie es ja auch schon auf Film 20 zu sehen ist, das neue Detektiv-Conan-Logo für Deutschland, Und was natürlich auch auf den neuen Blu-Rays drauf sein wird, für Film 1 bis 13, da wird auch das neue Detective Conan Logo drauf sein, beziehungsweise das aktuelle jetzt ja.
Ja, also ich finde ja auch, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sich vor allen Dingen die DVD-Boxen gut verkauft haben, dass es ja jetzt weitergeht. Das stand ja damals noch gar nicht fest, als die ersten angekündigt wurden. Von daher finde ich schon mal gut, dass wir sozusagen weitere Folgen auch auf DVD bekommen werden und ja, dass es damit weitergeht.
Es freut mich insbesondere deshalb, weil Kase ja auch gesagt hat, dass gute Verkaufszahlen es einfacher möglich machen, dass auch irgendwann neue Folgen synchronisiert werden. Weil wer würde so viel Geld für neue Folgen ausgeben, wenn das Ganze in Deutschland keinen Absatz hat? Und es freut mich einfach, dass die Community tatsächlich so dahinter ist und die DVDs auch so sehr kauft, dass sich das für Kase eben lohnt. Also zumindest mal die bisher vorhandenen deutschen Folgen schon rauszubringen.
Gut, dann springen wir nochmal über zu einer anderen Meldung abseits von Kase heute. Es gibt auch noch eine Meldung von ProSiebenMax, wo ja Detective Conan nach wie vor läuft. Und bald leider nicht mehr, hätte man vermuten können. Haha, jetzt sind alle drauf reingefallen. Nein, Detective Conan wird nämlich nochmal wiederholt, wenn die 333 Episoden durch sind. Das heißt, ab dem 25. Oktober 2017 wird Detective Conan nochmal bei Episode 1 beginnen. Dann wird nochmal die tödliche Perlenkette ausgestrahlt, was ja Episode 1 ist, ihr dürft es alle wissen. Und ja, dann geht's heiter weiter mit den 333 Folgen im Rerun. Denn, seien wir ehrlich, wenn Detective Conan aus dem Programm genommen worden wäre, jetzt nach den 333 Folgen, dann sehe es schon sehr düster aus und ich bin froh, dass wir nochmal die Chance haben, dass alles gezeigt wird oder zumindest wieder von vorne losgeht und ProSiebenMax weiterhin Interesse an der Serie hat, sie zeigt und dass wir sozusagen nicht weg vom Fenster sind, sondern weiterhin im Fernsehen gezeigt werden. Wir, ja, im weitesten Sinne. Ja.
Ja, denke ich auch, dass es ein gutes Zeichen ist sozusagen, dass Conan nochmal von vorne läuft, weil dann sozusagen die Chance auf die neuen Folgen halt immer noch da ist sozusagen. Wenn jetzt Conan komplett aus ProSiebenMax Programm fallen würde, wäre dann ja auch so die Frage, ja, warum sollen wir neue Folgen für eine Serie bringen, die aktuell gar nicht bei uns läuft? Und ein erster Rerun sozusagen tut dem ja keinen Abbruch. Und deswegen, denke ich mal, ist das auch mit so die beste Lösung, die gefahren wird. Und dass eine Serie wiederholt wird, ist nun mal Standard sozusagen im Programm und das wäre ja dann auch, wie gesagt, das erste Mal und von daher kann man damit gut leben, dass Conan halt nochmal sozusagen läuft und wir bleiben dann gespannt, was 2018 sich ergibt.
Es sei denn, du bist so eine Art von Fan, die auf Facebook schreiben, jetzt zeigt ProSiebenMax die Serie wieder im Rerun und nutzt die schlechteren Quoten von dem Rerun, die ja wahrscheinlich zwangsläufig kommen werden, als Ausrede, um 2018 keine neuen Folgen zu zeigen, weil die Quoten ja so schwach sind.
Oh Mann, ja, jetzt hast du meine positiven Hoffnungen zerstört. No. Aber ja, natürlich, du hast schon recht. Oder vielleicht fiel ProSiebenMax auch nichts Besseres ein. Gut, es gibt nichts Besseres. Aber ich denke auch nicht, dass der Rerun zwischendrin durch neue Folgen abgebrochen würde. Denn ProSiebenMax sagt ja, sie hoffen 2018 auf neue Folgen. Aber momentan gibt es keine Informationen darüber, dass die überhaupt schon gekauft sind. Und wenn sie sie hätten, müssten sie sie ja erstmal, was auch Geld kostet, wieder synchronisieren lassen, was wiederum auch wieder Zeit kostet. Deshalb sehe ich das für eigentlich total unmöglich, dass dieser Rerun unterbrochen würde. Entweder würde nahtlos angeschlossen oder man braucht sogar noch mehr Zeit.
Naja, man muss ja so sehen, wenn die neuen Folgen synchronisiert werden, dann gibt es natürlich irgendwo eine Verschwiegenheitserklärung. Das heißt, keiner darf irgendwas dazu sagen. Und ich weiß gar nicht, inwieweit im Voraus die neuen One-Piece-Folgen oder so angekündigt worden sind. Aber bei ProSiebenMax ist es ja allgemein so, dass etwas sehr kurzfristig entschieden wird. Da heißt es dann, ja, in 2 Wochen stellen wir das Anime-Programm um, dies und das, jetzt Conan plötzlich am Abend und so weiter und so fort. Also da ist das schon so etwas kurzfristiger, als man vermuten könnte. Und Lasse hatte ja schon angedeutet mit den Kommentatoren auf Facebook. Klar, Viva hatte ja damals auch Detective Conan ausgestrahlt und auch 3-mal wiederholt komplett. Also 1-mal gezeigt und 2-mal wiederholt. ProSiebenMax weiß natürlich, dass man sich mit der Wiederholung keine Freunde macht, aber was sollen sie anderes machen, als jetzt, wenn die neuen Folgen noch nicht startklar sind, statt zu wiederholen. Man könnte entweder wiederholen oder rausnehmen, und wiederholen ist da die deutlich bessere Variante. Also man sollte die Hoffnung nicht aufgeben, finde ich, und auf neue Folgen hoffen. Das tun wir alle.
Ich finde Wiederholen an sich auch gar nicht schlecht, weil früher hat RTL 2 die ja auch mehrfach wiederholt, als ich noch kleiner war. Und da war für mich ein Jahr gefühlt sogar viel länger als heute noch. Und als die Folgen wiederholt wurden, konnte ich mich zum Teil schon gar nicht mehr an sie erinnern. Deshalb habe ich mich schon trotzdem genauso darüber gefreut, wie auf Folgen, die ich noch nie gesehen hatte. Und Conan hat eben, dadurch, dass es auf ProSiebenMax jetzt wieder neu gezeigt wird, auch sehr viele neue und sehr viele jüngere Fans, die das eventuell genauso sehen wie ich damals. Deshalb glaube ich schon, für irgendwen in der Zuschauerquote bringt es auf jeden Fall was. Also irgendwen macht es auf jeden Fall glücklich, dass die nochmal laufen. Besser im Programm als gar nicht.
Eine Variante, die ja manche Fans angeregt oder gehofft hatten, ist, dass man pro Woche einen der Spielfilme zeigt von Conan.
Ja, da glaube ich auch Johannes ja hier schon mal angestoßen, die Idee, dass man...
Ja, richtig, wo dann der Redakteur von ProSiebenMax, Tom Schneider, in einem Interview mit meinem Anime auch darauf angesprochen würde, wie das mit der Filmreihe aussieht. Wobei da seine Antwort war, ja, wenn wir da irgendwelche Verträge unterschreiben, kündigen wir das vorher an. Also er hätte auch keinen Kommentar sagen können. Deswegen wird das wohl eher nicht passieren.
Ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder zeigst du oder zeigst es nicht.
Ja. Ich hoffe nur wirklich. Also ich meine, je länger ich drüber nachgedacht habe, auch dieses Statement, was oder diese Fragebeantwortung, die ProSiebenMax gegenüber Japaniac rausgegeben hat, ich glaube, damit haben sich echt keinen Gefallen getan. Weil das jetzt so konkret zu sagen, ohne dass es scheinbar fest ist, weil wenn es fest wäre, hätten sie auch sagen können, wir werden das machen, aber es ist ja nur Hoffen. Und wenn sich die Hoffnung nicht erfüllt, dann kriegt ProSiebenMax so hart auf die Fresse und den Shitstorm ab, vollkommen ohne Not.
Ich weiß nicht, ob das dann noch juckt, obwohl, wenn sie ihr Anime-Programm beibehalten wollen, wahrscheinlich schon, aber jetzt sind ja die Hoffnungen da und die Detective Conan-Fans bleiben an der Stange, statt dass man, wenn man jetzt gar nichts gesagt hätte und einfach nur Detective Conan ja nochmal wiederholt, dann hätten sich wahrscheinlich alle an die Viva-Zeiten erinnert gefühlt, wäre bei mir jedenfalls so gewesen, auf jeden Fall. Dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, jetzt wiederholen sie es dreimal, schmeißen es aus dem Programm und dann ist gut und man hört nie wieder was von Detective Conan bei ProSiebenMax. So habe ich jetzt auf jeden Fall die Hoffnung, dass da etwas kommt, und ich bin sehr guter Dinge, dass das, dass wir auf jeden Fall die Wiederholung bekommen. Das ist das ja auf jeden Fall. Und auch, dass es dann eventuell weitergehen könnte.
Ja.
Da bin ich jetzt sehr vorgestimmt.
Ich finde auch, ProSiebenMax ist mit Viva ja nicht zu vergleichen. ProSiebenMax hat an sich sogar mehr Interesse daran als Viva, diesen Anime weiterzuführen. Deshalb habe ich von denen schon mehr Hoffnung oder denke von denen ganz anders als von Viva.
Ich wollte es auch nicht vergleichen. Ich wollte nur noch mal die Erinnerung anregen, dass da mal so etwas war, was Viva hieß.
Ich meinte auch, wenn es denn nicht passiert.
Ja, das wäre natürlich der Super-GAU.
Also, wenn es jetzt passiert, dann war es natürlich der richtige Schritt. Aber wenn es jetzt nicht passiert, ne? Also, dann dieses Statement vorauszugeben haben, wird ein heftiger Boomerang werden. Ich meine, ich hoffe natürlich auch, dass neue deutsche Folgen kommen. Ist natürlich logisch, ja, als Fan.
Da haben sie sich vielleicht unklar ausgedrückt, was das Statement betrifft. Also sie haben sich so ausgedrückt, vielleicht wollten sie mit ihrer Aussage auch einfach nur deutlich machen, wir haben weiterhin Interesse an der Detective Conan, wir bemühen uns, dass wir da mehr Folgen kriegen, können aber nichts versprechen. Vielleicht wollten sie es so in dem Sinne sagen, dass sozusagen das Interesse seitens ProSiebenMax da ist, dass sie versuchen wollen, neue Folgen sozusagen zu holen. Und dass das aber vielleicht auch nicht klappen könnte, also man weiß es nicht. Also.
Naja, aber so ein Pressesprecher, beziehungsweise auf so eine Anfrage, hat er ja dann die üblichen Mittel, weil das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja das, was sie über Jahre gesagt haben. Ja, Interesse besteht, aber ... Aber Lizenz nicht verfügbar, aber Kosten, aber Kassier sagt aber TV-Partner, ProSiebenMax sagt aber keine Ahnung. Und ich sag mal so, wenn sie das gemeint haben, dann gehe ich auch schon mal davon aus, dass Kasi so fähige Leute hat, die dann als Antwort auch etwas wiedergeben, was danach klingt und nicht sowas wie, also ich meine, dieses Statement mit wir hoffen, das euch 2018 zeigen zu können, ist ja eben nicht dieses übliche Blabla.
Ja, aber das schließt es dann gleich schon ein. Also wenn die das nicht sagen, dann muss ja schon etwas Konkreteres im Hintergrund laufen, von dem wir halt noch nichts wissen. Oder zumindest ist davon auszugehen oder hofft man das? Oder als gut wirtschaftender Konzern sollte man es ja eigentlich tun, denn so eine leere Versprechung in den Raum zu stellen, ohne dass man irgendwie schon mal mit Japan gesprochen hat, ist ja vollkommener Nonsens. Das ist ja, das kann man ja nicht machen. Aber wir haben ja auch in den letzten Jahren schon häufiger darüber berichtet, dass es ja bei Detective Conan in die positive Richtung ging. Denn damals, als RTL 2 das angekündigt hat mit neuen Folgen, da war ja irgendwo die Lizenz verschollen und so weiter und so fort. Die Lizenz ist ja jetzt da und es besteht richtiges Interesse daran. Also es kann offenbar tatsächlich jetzt weitergehen und ich bin da wirklich positiver gestimmt denn je, vor allem dank der ProSiebenMax-Aussage. Und ja, wie du schon sagtest, wenn da jetzt wirklich nichts kommt, dann ist es natürlich, ja, das geht eigentlich überhaupt gar nicht.
Ja, kommt drauf an, was kommt vielleicht. Kommt dann auch so eine Aussage, ja, wir sind an den Folgen dran, wir sind aber noch nicht fertig mit Synchronisieren. Und dann kommt, also sie kommen auf jeden Fall.
Ja, das wäre
in Ordnung. Wir kriegen schon mal ein paar Synchro-Clips oder so.
Das ist ja in Ordnung, aber wenn sie dann kommen, wir hatten gehofft, euch das zu zeigen, klappt jetzt aber gar nicht.
Hier kriegt ihr 13 Filme in zwei Teilen.
Nein.
Oder wenn sie kommen und sagen, wir hatten das gehofft, aber dafür brauchen wir noch so und so viele Likes auf Facebook.
Ja.
Nein. Dann wird's schlimm.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie wissen, was damals falsch gelaufen ist, aber Ja.
Sie haben sich halt, wie Lasse schon sagte, ohne Not da irgendwie einen Zeitplan gesetzt, den sie dann irgendwie halten müssen, weil irgendwann muss es ja weitergehen nach dem Rerun und wie gesagt, ohne Not da ins offene Wasser gerudert, fällt ihnen im Zweifel eher auf die Füße, als dass es hilft, außer halt jetzt der Rerun, dass er nicht komplett einbricht mit den Quoten.
30.12.2018, Folge 334, ja, wir haben es noch 2018 geschafft.
Aber der Hype bleibt ja oben durch diese Aussage, denn wenn man es nicht getätigt hätte, dann wäre der Rerun einfach so gelaufen und man hätte sich gesagt, ja, schau ich mir nicht nochmal an. Aber so ist man heiß, also ich zumindest, sehr heiß.
Das auf jeden Fall. Es kommt alle. Es steht und fällt mit dem Payoff von dieser Aussage.
Ja, daran werden sie zu messen sein, genau. Ich wollte eigentlich nicht so viel Zeit darauf verwenden, aber wir haben eh keine Meldung im Manga-Bereich in Deutschland und auch in der spoilerfreien Zone haben wir diesmal nichts, es sei denn, Lasse möchte noch ein paar japanische Bände ankündigen, die erschienen sind.
Nö.
Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Wer nicht gespoilert werden möchte, auch in dieser Hinsicht nicht, der darf jetzt gerne abschalten.
Okay, machen, tschüss Kevin.
Ja, vielleicht hört Kevin dir sogar zu hier und schaltet jetzt aus. Nein. wir besprechen jetzt die Episode 871, der Nobunaga 450 Fall. Und diesen Fall wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitteschön.
Es ist eine Filler-Episode, so viel schon mal vorweg gesagt. Wer jetzt alles wegschalten wird, will ich gar nicht wissen. Aber ich erzähle es trotzdem für die, die noch weiter zuhören. Vielen Dank dafür. Professor Agasa ist mal wieder mit den Detective Boys unterwegs, denn er wird von einem Freund, der Professor hat irgendwie anscheinend sehr viele Freunde, die ihn immer einladen, er wird eingeladen und zwar von einem Fischer dieses Mal, der heißt Iwao Tobayama. Und der lädt halt ihn und die Detective Boys ein nach Gifu. Und darum dreht sich auch die Episode halt um, weil in Gifu ist wohl das Schloss von Oda Nobunaga oder der hat das da eingenommen. Also ich bin nicht so bewandt in japanischer Geschichte. Wer da mehr weiß, kann hier gerne mehr zu erzählen oder nach der Episode noch. Und in diesem Dorf wird sozusagen der 450. Jahrestag gefeiert, als Oda Nobunaga dieses Gifu-Schloss eingenommen hat und ja, da gibt es dann entsprechend zu den Feierlichkeiten eine Ausstellung dazu mit verschiedenen Ausstellungsstücken aus dieser Zeit damals. Da sehen sie sich dann den Film zu an und dann abends beobachten sie dann den Fischer, wie er da mit seinen Kollegen sozusagen eine Vorführung sozusagen abhält da, wie sie die, wie sozusagen die Arbeit der Fischer abläuft mit den Komodowaran, diese Vögler, die wohl auch zum Fischfang eingesetzt werden. Und dann schauen sie sich das halt mal an, wie spektakulär das halt aussieht. Und Ja, dann sind sie damit quasi fertig und beratschlagen dann, was sie sich denn als nächstes ansehen wollen, weil es gibt viel zu sehen. Und Mitsuhiko hat da eine ganz bravouröse Idee. Der möchte nämlich gerne eine Vorstellung von den Nobunaga angucken. Das ist sozusagen eine, wir nennen sie Power Ranger-Truppe, die von Oda Nobunaga inspiriert wurden. Und die sehen halt auch wirklich so aus vom Bild her. Das sind halt fünf Personen. Und ja, davon gucken sie sich dann sozusagen eine Vorführung an. Das sind sozusagen, Helden. Ist eine Heldentruppe, die gegen das Böse halt kämpft. Und Mitsuhiko ist ganz begeistert von denen und auch hat auch ein eigenes Fanalbum dazu angelegt. Und nachdem sie sich dann sozusagen die Vorführung angesehen haben, möchte Mitsuhiko dann halt sich das von denen unterzeichnen lassen. Und dann zeigt er denen das auch und die sind dann auch ziemlich begeistert, dass der da dieses Buch sozusagen gemacht hat. Und dann räumen sie dann sozusagen alles noch ein bisschen auf da und dann kommt dieser Event-Organisator an, der dann mit den fünf Leuten in das Zelt geht zur Besprechung und die Detective Boys gehen dann halt entsprechend in Richtung des Hotels. Da fällt Mitsuhiko dann plötzlich auf dem Weg ein, ich habe ganz vergessen, mir mein Buch unterzeichnen zu lassen. Das ist natürlich blöd und deswegen rennt er halt alleine nochmal zurück in dieses Zelt, geht dann da rein und wir sehen dann nur, wie sich ihm plötzlich ein Schatten nähert und er einen Schrei ausstößt. Dann sind wir wieder bei den Detective Boys, die sich halt fragen, ja, wo bleibt denn Mitsuhiko? Rufen ihn noch nicht an, die gehen dann halt erstmal zurück zum Zelt, weil sie ihn suchen wollen, finden ihn da nicht, rufen ihn auf dem Handy an, hören, dass es klingelt und finden halt das Handy im Zelt, aber finden ihn nicht. Ja, dann schalten sie die Polizei ein und auch der Fischerfreund von Professor Agasa hat seine Kollegen da mobilisiert, dass die sozusagen alle nach Mitsuhiko suchen und dann kommen sie halt mit dem Polizei Kommissar sozusagen, ermittelt dann in dem Fall, ich weiß nicht, ob wir den schon mal gesehen haben, das ist ja in Filler-Folgen öfter mal der Fall. Und naja, dann wird im späteren Verlauf der Serie das Stadtmuseum der Stadt Gifu überfallen, wo halt diese kostbaren Schätze der Oda Nobunaga-Ausstellung sind. Und die werden dann gestohlen und man sieht auf der Überwachungskamera, dass das eben diese fünf Personen waren, die Nobunaga Geisa, also diese Heldentruppe. Die hat das Museum überfallen und stellen sich auch ganz öffentlich vor den Kameras sozusagen zur Schau und bekennen sich dazu, hey, wir haben das Museum überfallen. Und ja, dann ermitteln sozusagen Conan und die Polizei und haben aber halt auch Zweifel daran, dass das wirklich die echten Leute sind. Und kommen dann halt auch zu dem Schluss, ja, das sind irgendwelche Nachahmer. Und wir kriegen dann auch den Beweis, weil dann die Szene zu Mitsuhiko und den eben fünf gefangenen realen Helden, Personen, also die Schauspieler, die spielen, wechselt. Und wir sehen halt, wie die alle gefesselt sind in so einem Lagerhaus. Und dann sind da die Täter, die stellen da sozusagen dann die Bomben auf und wollen dann sozusagen die Truppe in die Luft sprengen da und Mitsuhiko soll gleich mit drauf gehen und ja, das ist sozusagen dann alles sehr spannend sozusagen und die Polizei sucht dann mit Hochdruck sozusagen nach den Leuten und ja, es stellt sich die Frage sozusagen, können die Verbrecher sozusagen gefasst werden oder entkommen die mit der Beute? Was wird aus Mitsuhiko und der Schauspielertruppe? Ich erzähle an dem Punkt mal nicht weiter, weil ich habe schon so viel erzählt.
Ich glaube, die entkommen mit der Beute. Das ist bei der Freundin immer so.
Ja, ne? Um damit ihr das selber herausfindet und eventuell der Episode auch nochmal eine Chance gebt, erzähle ich jetzt mal nicht weiter und sage, schaut euch die Episode gerne selber an, wenn euch die Parodie der Power Rangers in Japan interessiert und ihr ein bisschen mehr zu Nobunaga und der Stadt Gifu erfahren wollt. Dafür ist es auf jeden Fall gut und ja, dann schauen wir nochmal, was wir hier sozusagen für eine Bewertung haben, wer denn sozusagen die Episode gesehen hat.
Ich will erstmal dieses Trivia, was du vorhin angesprochen hast, kurz darauf eingehen.
Ja.
Zunächst mal, natürlich ist es keine Power Rangers Parodie, weil Power Rangers kommen ja aus Japan. Das ist ja da ein Genre, die Sentai-Sachen. Und darauf ist natürlich in erster Linie eine Parodie. Zum anderen, Oda Nobunaga hat eben diese Stadt Gifu. Gifu war damals in Japan wegen seiner zentralen Lage sehr strategisch wichtig. Es gibt da auch wohl ein Sprichwort, wer Gifu beherrscht, beherrscht Japan, weil es eben ein zentraler Knotenpunkt war. Und Nobunaga hat diese Stadt eingenommen, sie umbenannt in Gifu eben, seitdem heißt sie erst so, 1565.
Und da eben auch 450 Jahren vielleicht?
Ja, Mensch. Der Titel macht ja Sinn.
Ja. Ja.
Genau. Und deswegen haben die das so quasi, deswegen ist Oda Nobunaga quasi deren Schöpfer. Und wie du gesagt hast, der Polizist Tamekichi Matsushiro, den kennen wir tatsächlich wirklich schon, weil es gab da ja mal vor 13 Jahren eine Filler-Episode. 348 bis 349 nach japanischer Zählweise. Die Liebe, ein Geist und das Weltkulturerbe. Falls man sich daran erinnert, wo sie in Gifu bei diesem uralten Dorf waren.
In Japan. Bei Pusimax.
Was ja vor allem, was so als sehr kontroverse Fälle-Episode gilt, falls ihr euch nicht daran erinnert, weil in dieser Folge gibt es einen Geist und das ist halt ein Geist. Das ist kein Trick oder so, es ist halt einfach wirklich ein übernatürlicher Geist, der da rumgeht und die Detective Boys Hinweise gibt. Was innerhalb
der... War das das mit dem Mädchen?
Richtig, mit dem Labyrinth? Mit dem kleinen Mädchen. Ah. Wo es halt... In dieser Filler-Folge gibt es einen real existierenden Geist, deswegen ist sie bei den Fans so ziemlich umstritten.
Das ist halt Mystery.
Ja. Und ich weiß nicht, also dass sie den Charakter, dass sie sich nicht einfach irgendeinen anderen Kommissar für diese Präfektur ausgedacht haben, Gifu, sondern wirklich 13 Jahre alten Filler-One-Shot-Charakter für diese Folge jetzt zurückgeholt haben.
Geil.
Das ist schon irgendwie bewundernswert in einer gewissen Art und Weise.
Ja, ich fand es auch gut, dass es in der Episode nochmal angesprochen wurde. Hast du ja gesagt, oder? Ja, wir kennen uns doch noch von dem Fall damals. Ja, ja. Aber da haben sie sich auch dann die Rückblende da zu dem Fall nochmal vermieden. Also es wurde nur angesprochen. Also ich muss sagen, um mal wieder zur Bewertung der Episode hinzukommen, Lasse hat es ja jetzt eben schon angesprochen, wie das entstanden ist zu diesem Trivia, und man muss schon sagen, das Ganze ist auch ein Werbefilm für die Stadt Gifu. Ja, und ja, falltechnisch hat der Fall irgendwie nicht so viel zu bieten gehabt, und Tiefgang hat mir persönlich gefehlt, und ja, weiß nicht, also es ist ein Werbefilm, und wenn man sich für Japan interessiert und so, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Aber weiß nicht, der Fall hatte viele Logiklücken oder war ein bisschen seltsam. Ich fand es auch komisch, als sie dann gesagt haben, ja, Mitsuhiko, dann hol dir doch noch das Autogramm, geh da nochmal hin, und dann lassen sie das Kind abends irgendwann nach so einer Veranstaltung nochmal alleine durch die Stadt laufen. Ja, ja, alles ein bisschen komisch.
Das ist in Japan aber tatsächlich so. Da gehen ja auch die Kinder allein, das ist ja mit dieser ganzen Kultur, dass die Kinder, auch die Grundschüler, schon allein zur Schule und nach Hause gehen, spät nachmittags, weil eben die Kriminalität in diesen japanischen Städten so gering ist. Das ist ja wirklich ein Teil deren Kultur, dass da Kinder auch um diese Uhrzeit allein durch die Straßen gehen können, gefahrlos, und dass das eben auch Teil quasi der Erziehung ist, dass das früh mit eben dieser Schule, dass man das eben früh mit der Schule mitkriegt, dass das eben auch man als Kind diese Verantwortung hat, dass man sich allein durch die Stadt bewegen kann.
Oh, okay. Ja gut, das kann ich nachvollziehen, dass man, also ich bin auch allein zur Grundschule gegangen, aber ich würde trotzdem mein Kind nie alleine nachts durch die Straßen wandeln lassen.
Ja, da habe ich auf jeden Fall wieder was gelernt, würde aber, um nochmal meine Bewertung da abzuschließen, dann trotzdem, weil der fehlende Tiefgang war, sagen, okay, ja, keine Ahnung, 2, vielleicht 1, keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall schlechter.
Ich schließe mich bei 2 an, das geht in Ordnung, denke ich.
Ja, dann mache ich das auch, war auch meine Vorstellung, weil, ja, wie gesagt, der Fall war jetzt nicht wirklich spannend und war auch sehr vorhersehbar, und ja, man hat sich alles denken können, und auch so die Rettungsaktion dann quasi war jetzt auch nicht so spektakulär und das alles, also war, wie gesagt, nicht so besonders. Kann man sich gerne angucken, wie gesagt, wenn man auch Näheres zu Gifu wissen möchte, aber ansonsten so von der Filler-Episode sage ich, zählt die wirklich mit zu den eher nicht so guten Episoden. Und ja, wir sind bei einer einigen Bewertung von 2 von 5 Papierfliegern.
Power Rangers.
Ja, ich schließe mich einfach dieser Einigung an. Was ja, soll man das noch mehr sagen? Das ist immer gut.
Ich gebe 5 von 5. Nein, Moment. Ja.
Geil, 5 von 5.
Machen wir weiter mit der nächsten, mit den drei nächsten Episoden, 872 bis 874. Conan und Heiji und die Legende des Nue. Und den Fall wird uns jetzt Johannes vorstellen. Bitteschön.
Richtig, bei dem Fall handelt es sich, für alle, die es nicht wissen, bei, um eine Manga-Umsetzung aus Band 90. Das erwähne ich deshalb nochmal, weil die Episode relativ merkwürdig anfängt, wenn man das nicht mehr weiß, dass es hierbei um eine Manga-Umsetzung handelt. Wir fangen nämlich an im Café Poirot. Da unterhalten sich nämlich Ran, Sonoko, Conan mit Azusa und Bourbon. Und es geht um die Bühne des Verrats, also die letzte, den Fall. Und da geht es nochmal um die Diskussion, dass es sich um eine Doppelgängerin von Azusa gehandelt haben muss. Und Bourbon tut so, als hätte er das nicht gewusst. Und auf jeden Fall führen sie da nochmal ein Gespräch darüber. Und Azusa bemerkt, dass zwei dunkle Gestalten in die Detektei gegangen sind. Conan hat schon schlimme Befürchtungen, dass es sich dabei um Gin und Wodka handeln könnte, die Männer in Schwarz. Aber es sind Heiji und Kazuha, die unangekündigt zu Besuch gekommen sind. Grund ihres Besuchs ist Tokugawas vergrabenes Gold. Und sie versuchen, Kogoro, Conan und Ran zu bewegen, mitzukommen zu einer Schatzsuche. Allerdings ist Kogoro nicht zu begeistern, sagt er, wenn das Gold tatsächlich gefunden werden würde, würde es ja nur in Staatsbesitz übergehen, hat deswegen kein Interesse. Und damit Heiji trotzdem Conan mitnehmen kann, erfindet er die Geschichte, dass Shinichi auch ein Schreiben bekommen haben könnte von einem Bürgermeister, der zu dieser Schatzsuche eingeladen hat und dass er vielleicht auch vor Ort ist. Das ist auch dann letztlich der Grund, warum sich Ran und Conan breitschlagen lässt und Conan mitnimmt. Und der Bürgermeister von der Stadt fährt die vier dann zu einem Hotel, ein abgelegenes Hotel, das zu Heijis Leidwesen relativ runtergekommen ist und er sich da beschwert. Der Bürgermeister weist allerdings darauf hin, dass es da einen Unfall gegeben hat und deswegen die Besucher ausbleiben und das Hotel so runtergekommen ist. Und während sie darüber sprechen, vor dem Hotel kommt ein Archäologe, ein Historiker und eine Romanautorin dazu, die ebenfalls eingeladen worden sind, um bei dieser Schatzsuche teilzunehmen, sowie ein Journalist, der sich so ein bisschen auf mystische Wesen spezialisiert hat, ist auch vor Ort. Und zum Entsetzen von Ran ist Shinichi nicht hier. Der Bürgermeister hat gesagt, alle Anwesenden, alle eingeladenen Leute sind auch da. Allerdings kommt es dann zu einem Gespräch zwischen Heiji und dem Bürgermeister und Ran bemerkt, dass es vielleicht um ein Liebesgeständnis handeln könnte, dass Heiji vorhat, hier in den Bergen Kazuha zu machen und ist schon voller Vorfreude und berichtet Kazuha schon ein bisschen davon. Und wie dem auch sei, gegen Abend essen sie zusammen. Dabei kommt nochmal der Gespräch auf den Unfall, der dazu geführt hat, dass die Gäste fernbleiben. Das war bei Ausgrabungen, bei dem ein Ausländer gestorben ist. Und dieser hatte auf einen Zettel kurz vor seinem Tod das Wort Nur geschrieben, in lateinischen Buchstaben. Und das ist natürlich dieses Wesen aus altertümlichen Sagen, das dort vielleicht gesehen wurde. Man weiß es nicht, warum er das aufgeschrieben hat. Und während sie darüber sprechen, erscheint ein Geschrei, das vermeintlich so klingt wie das Nur, das Geschrei des Nur. Allerdings wird dann da schnell beschwichtigt, dass es sich dabei um einen Vogel handelt. Und die beteiligten Personen erhalten nochmal Material zu dem Fall von dem Bürgermeister, er hat alles aufgehoben, möchte das die Schatzsuche am nächsten Tag dann auch mit der Kamera filmen, möchte das so ein bisschen benutzen, um Tourismus anzukurbeln. Aber die Herrschaften werden dann alle hochgebeten auf ihre Zimmer, damit sie sich dort ausruhen können. In diesen Zimmern machen Heiji und Conan noch ein bisschen Nachforschung beziehungsweise mit ran, weil es sich wohl um das Zimmer dieses verstorbenen Ausländers handelt. Und während sie da in diesem Zimmer ermitteln, fängt draußen ein Feuer an. Sie sind schockiert, gehen raus und vor ihnen steht das Nur, das dort ein Schild in ein Schild beißt. Und ja, die Heiji und Conan verfolgen das Nur und finden, wie sollte es anders sein, eine Leiche mit riesigen Kratzspuren am Rücken. Und ob der Mörder das Nur war, ob das ein Trick war, wie das funktioniert haben könnte, was wirklich dahinter steckt und ob Heiji Kazuha noch ein Liebesgeständnis machen kann, erfahrt ihr am besten selbst, wenn ihr euch die Episode anschaut. Hat sie jemand von euch angeschaut und möchte mit einer Bewertung anfangen?
Ja, ich habe mir die Anime-Episode vor allem angeschaut, um den Trick nochmal besser nachvollziehen zu können. Und da hat der Anime mir tatsächlich mal zum ersten Mal beim Verständnis geholfen, denn wir hatten das ja auch schon in der Besprechung von Band 91 angesprochen, das Geschrei des Nur, wo wir alle nicht ganz so sicher waren, kann man das mit dem Trick, der am Ende gezeigt wird, so umsetzen. Und ich muss jetzt sagen, als ich den da tatsächlich gehört habe, wie er klingen soll, wie es auch schon damals im Manga hätte klingen sollen, da muss ich sagen, ja gut, wenn das Geschrei so klingt, dann glaube ich, dass man das mit dem Trick umsetzen kann. Ich hatte jetzt beim Manga-Lesen mehr an das klassische Gebrüll von eben einem, das ist halt ein Mix aus Löwenbär und sowas, da hatte ich halt wirklich an ein klassisches Gebrüll gedacht. Was ich mir eigentlich schnell denken könnte, dass es nicht so ist, weil es ja auch mit dem Vogel erwähnt wird und so. Aber bei dem Verständnis von diesem Schrei hat mir der Anime tatsächlich mal geholfen. Der Rest des Tricks wird dadurch nicht glaubwürdiger. Gut. Ja, ich gebe 4 von 5, weil der Fall war sehr gut trotzdem. Aber eben diese leichte Unglaubwürdigkeit mit dem Rest des Tricks und die, haben wir diese Woche schon erwähnt, diesen Monat schon erwähnt, wie schlecht die Animationsqualität mal wieder ist? Glaube ich nicht. Dann werde ich es hier tun. Die Animationsqualität ist wirklich unterirdisch teilweise. Es wird halt immer, immer schlechter. Die Deadlines werden kürzer, das Geld wird auch nicht mehr. Furchtbar. Deswegen nur 4 von 5. Der Rest des Falls ist aber trotzdem toll. Ein guter Heiji-Fall, Dreiteiler. Eigentlich viel immer super, aber wie gesagt,
die Probleme. Schließe ich mich so an, auch 4 von 5.
Also ich persönlich muss halt aus meinen persönlichen Gründen weniger geben, weil nennt mich mädchenhaft, aber ich finde diese Folgen immer richtig gruselig, wenn die wirklich so Fabelwesen mit irgendeinem Trick meinen erscheinen zu lassen. Und das ist dann auch nicht so ein Fall, wo ich halt super viel Spaß dran habe zu gucken. Ich finde, der fängt total interessant an. Also die Sachen im Café Poirot und so, aber letztendlich hat es ja dann am Ende gar nichts mehr mit dem Rest des Falls oder dem Rest der Folgen zu tun. Und ach, ich weiß nicht, also vielleicht 3,5.
Ja, also ich würde sagen generell, dass ich die Episoden sowas Lass jetzt angesprochen hat, die Animationsqualität, die war wirklich, wirklich unterirdisch. Also die Proportion der Figuren im Hintergrund hat teilweise überhaupt nicht mehr gestimmt. Das fand ich schlecht. Was ich auch immer blöd finde, ist, wenn man in so einen Fall immer einsteigt und es dann direkt Schlag auf Schlag geht und sie diskutieren da irgendwas und man hatte davor halt irgendeinen Filler gesehen, dann ist das natürlich immer ein bisschen blöd, weil sie haben dann explizit nochmal gesprochen, ja, was da gestern passiert ist und ja, sie waren halt in Gifu in der letzten Folge. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig und auch der Trick an sich hatte mich bei dem Fall nicht überrascht und obwohl ich eigentlich so diese Heiji-Fälle sehr mag, aber ich muss dann doch sagen, generell eher schlechter und würde da eigentlich nur drei, weiß ich nicht, nur vergeben. Für mehr hat es leider nicht gereicht, was aber nicht zwingend an dem Fall lag, zwar auch, aber auch an der Ausstrahlungspolitik und auch an der Animationsqualität. Die haben das Sehvergnügen doch geschmälert.
Finde ich gut, dass du das mitbewertest.
Gut, dann machen wir weiter mit den nächsten Episoden, die jetzt auf uns zukommen. Und da weiß Lasse wie gewohnt mehr.
Richtig, wir beginnen den Oktober mit zwei einteiligen Fillern, nämlich der Uhrwerk-Augenzeuge oder der Augenzeuge zuverlässig für ein Uhrwerk, wie auch immer man das übersetzen will, werden wir dann ja sehen, am 7. Oktober. Und dann das gekreuzte Schicksal zweier Personen am 14. Oktober. Danach bekommen wir ein Remaster und zum Abschluss des Monats den ersten Teil eines Zweiteilers, nämlich der tote Winkel in der Umkleidekabine, Teil 1, und dann am 4. November Teil 2, was ja nach dem Titel zu urteilen die Umsetzung des Umkleidekabinenfalls aus Band 91 ist, den wir hier auch in Deutschland haben,
ja,
mit zwei Kapiteln und dann noch einem Kapitel in Band 92, und danach müsste eigentlich ein Fall aus Band 92 folgen.
Sag es!
Ja. Hä? Sag es. Aber es gibt doch die Strandfälle immer nur im Sommer. Erinnere ich mich, dass du das mal gesagt hattest.
Richtig, das war bisher auch immer so. Deswegen glaube ich auch, dass sie das trennen könnten.
Aber.
Das traue ich dir durchaus
noch. Für den aufgeschobenen Kindergartenfall.
Ja, das wäre zwar doppelt und dreifach so hart, weil die Fälle im Manga halt wirklich aufeinander aufbauen. Aber und das wäre auch nochmal härter als das, was sie gemacht haben mit hier Koji Haneda Reveal, und dann 11 Folgen später wird es daran angeknüpft.
Wir hoffen das Beste und werden dann berichten, wie es tatsächlich ist. Ich befürchte tatsächlich auch, dass es passiert, aber ich hoffe inständig, dass es zusammenbleibt und dass es klappt. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Japan, und da wird es auch wieder Lasse durch die neuen Kapitel führen.
Richtig, wir sind ja mittendrin im Jubiläumsfall quasi anlässlich Kapitel 1000. Mit Shinichi in Kyoto unterwegs, auf der Spur nach dem Tengu-Mörder, der eben innerhalb dieser Freundesgruppe um eine Gruppe an Schauspielern bzw. Filmleuten geht, die sich von der Uni-Zeit her kennen. Und nachdem wir im letzten beiden Kapitel der Drehbuchautor umgebracht wurde, der Komponist von einem riesigen Tengu angegriffen wurde, gehen wir jetzt erstmal auf eine kleine Exkurs durch Tokio, durch Kyoto. Die Schüler von der Teitan bleiben weiterhin dort, und deswegen macht sich Shinichi auf, da mit seiner Freundesgruppe, also Ran, Sonoko, Sera und Nakamichi, den wir ja noch kennen aus dem Hyo Zentralklinikum und aus dem Geisterfall an der Teitan-Oberschule, und gehen in den Restaurantdistrikt, um dort weitere Informationen von dieser Freundesgruppe zu bekommen, die jetzt nur aus 4 Leuten besteht. Und dabei treffen wir unter anderem auch auf Momijioka im Manga, die jetzt quasi ihre erste richtigen Auftritt hat. Vorher waren es ja fast halbe Cameos mehr. Und die scheinbar auch irgendwann schon mal offscreen rangetroffen hat, zwinker, zwinker. Sie ist total witzig in dem Film, weil ich habe das Gefühl, Gosho hat sie hier mehr in ihre Anime-Interpretation wieder geschrieben, weil vorher im Manga war sie eine Detektivin, wenn wir uns erinnern, so ein bisschen. Und jetzt ist sie wieder mehr auf ihrem Filmniveau, das heißt eher die Karuta-Spielerin als die Detektivin. Und unsere Gruppe eben auf Momiji trifft, kommen in der benachbarten Straße plötzlich Tengus von überall her, laufen durch die Straßen, schrecken Menschen auf, und da helfen natürlich unsere Gruppe, also Shinichi und Nakamichi machen sich in die eine Richtung auf, Masumi und Ran in die andere Ecke, wo man dann Sonoko und Momiji, die beiden reichen Gören, in Anführungszeichen, alleingelassen werden und von einem Tengu dann tatsächlich auch angefallen werden. Aber dann kommt Gott sei Dank Muga Yori, Momijis Butler, falls wir uns an den noch erinnern, um die Ecke und tritt den Typen K.O., der sie angreift, und dann kommt auch noch Heiji dazu und lösen den Tengu-Angriff quasi auf, doch dann merken sie, es war nur ein Ablenkungsmanöver, um eben den Schauspieler aus dieser Freundesgruppe umzubringen und den sie dann tot vor dem Restaurant auf so eine Art Bambuszaun, dagegen ist, dass Hunde ihr Revier markieren, finden sie darauf seine Leiche und müssen dann quasi jetzt einen Serienmörder aufklären in der alten Hauptstadt, wo dann auch noch Soshi Uki, der dazu kommt, den wir aus dem Kendo-Turnierfall kennen und den Ran aus irgendeinem Grund dringend treffen will, was Shinichi natürlich nicht passt. Und dann schickt auch noch Sonoko Shinichi ein Bild davon, wie sich Ran eben angeregt und sehr mit sehr roten Wangen mit Ukito unterhält, was Shinichi natürlich doppelt und dreifach nicht gefällt. Und dann spielt auch noch das Gegengif mal wieder kurz verrückt. Und Shinichi kann den Fall aber lösen tatsächlich. Und am Ende den Täter in einer spektakulären Weise quasi austricksen und ihn entlarven, ohne dass es noch weitere Opfer gibt. Und wir hatten vorhin, wir sind am Ende der Fallauflösung wieder quasi am Anfang des Falls, nämlich auf dem Kiyomizu-Dera-Tempel, dieser großen Terrasse mit dieser Holzkonstruktion, wo der Täter dann abgeführt wird und die Schülergruppe eben sagt, hey, lass uns doch zu diesem Ort gehen, den Ukita mir empfohlen hat, sagt Ran. Wo Shinichi dann mal, als die anderen schon losgehen, Ran zurückhält und sagt, hier, was ist denn jetzt eigentlich? Wie fühlst du, was sind deine Gefühle? Nämlich in Bezug auf mich, weil du hast dich mit Ukita getroffen, London ist passiert, ich wollte nur mal fragen, was ist jetzt eigentlich, was ist eigentlich Sache, wo wir vorhin, wo wir in der Anime-Episode-Besprechung ja noch erwähnt hatten, dass Ran da ja Shinichi gerne ihre Antwort geben wollte auf sein Liebesgeständnis, aber jetzt in Kyoto war noch nicht genug Zeit dafür, deswegen spricht Shinichi es sie jetzt von sich aus an und Ran gibt ihm auch eine Antwort tatsächlich, nämlich sie ergreift seine Krawatte, zieht sie ihn zu sich ran und gibt ihm einen Kuss auf die Wange nur. Leider. Erstmal, das ist quasi Rans Antwort, doch Shinichi, als sie ihn fragt, ist das so okay, sagt Shinichi sofort, nee, ist nicht okay. Und er ergreift sie quasi und die beiden lehnen sich und kommen sich näher für einen richtigen Kuss. Doch dann lässt das Gegenmittel schon wieder nach. Und Shinichi muss der Situation leider entfliehen. Was Masumi nicht...
Nein!
Ja, doch. Was Masumi aber nicht passt, die quasi hinter ihm her eilt, aber ihn in der Menge des der Tempelbesucher verliert, tatsächlich in fast eine Szene, die sich fast parallel so ansieht wie die Szene, falls ihr euch erinnert, als Con das erste Mal Mary sieht im Hotel mit dem Liebesromanautor. Wo er ja auch sie entdeckt und durch die Menge geht und dann sie in der Menge quasi verliert. Und so verliert auch Masumi Shinichi aus den Augen, der dann von Heiji gerettet wurde und quasi in seine Tasche gesteckt wurde und der Masumi dann quasi so ein bisschen wegscheucht, Heiji. Aber natürlich durchschaut Masumi diese ganze Charade, dass Conan da heimlich in Heijis Rucksack jetzt ist und spielt mit den beiden so ein bisschen und bevor sie dann trotzdem sich zurückzieht. Unterdessen, Shinichi kommt halt nicht zurück. Seiner Klasse wird mitgeteilt, hier, Shinichi Kudo, der kann jetzt leider nicht zurückkommen, der ist erstmal abwesend. Hier diesen Fall, der jetzt hier passiert ist, da waren ja auch sehr viele Promis mit dran beteiligt und so und auch Shinichi und das soll alles, die Polizei bittet da und Shinichi bittet da um Geheimhaltung, postet also nichts auf Social Media. Was Ran erstmal nur sekundär interessiert, weil sie denkt sich so, hä, aber Shinichi hat gesagt, das ist nicht gut genug, meine Antwort. Ist das jetzt vielleicht doch, habe ich was falsch gemacht? Bis sie dann doch eine Antwort von Shinichi auf ihrem Smartphone bekommt, wo Shinichi jetzt sagt, dass sie ihn sehr glücklich gemacht hat und dass alles ganz toll ist. Und Ran sagt sich, dass sie ihm nochmal verzeihen wird mit einem sehr... Rans Gesichtsausdrücke in diesem Kapitel 1005 sind so unfassbar niedlich. Und ich kann es einfach nicht fassen, wie ein Charakter so niedlich sein kann und so süß. Und das ist alles wundervoll. Parallel im Hintergrund dazu sagt sich der Hauptplot, hallo, ich bin auch noch hier, denn Masumi telefoniert mit Mary und sagt ihr, hey, es gibt tatsächlich wohl ein Mittel, mit dem du deinen alten Körper wieder zurückerlangen kannst. Was Mary ziemlich gut findet, weil sie sagt, wenn ich endlich meinen alten Körper zurück habe, dann hören wir auf, uns zu verstecken und starten einen Gegenangriff. Weswegen Masumi jetzt den Hersteller dieses Gegenmittels ausfindig machen soll und das Gegenmittel für ihre Zwecke requirieren soll, dass Masumi auf keinen Fall scheitern darf. Mal schauen, was Mary denn überhaupt plant und wie sie gegen ihre Feinde vorzugehen gedenkt, sobald sie das Gegenmittel hat. Shinichi ist inzwischen wieder, wie gesagt, Conan und mit Heiji auf Heijis Motorrad auf dem Weg zurück nach Tokio, als er eine Nachricht von Ran bekommt, die fragt, ob sie jetzt offiziell ein Paar sind.
Ja!
Was Shinichi natürlich erstmal nicht beantworten kann, weil Viheji ihn erinnert, hey, hier auf fahrendem Motorrad mit dem Handy rumzuspielen ist gefährlich. Deswegen Shinichi
ist so gut.
Ja, das kommt bestimmt noch. Heiji erwähnt auch noch, dass Hayabara ja ziemlich gemein ist, weil sie hat ihm nicht genug Gegenmittel gegeben, damit Conan auch die Rückfahrt mit seiner Klasse antreten kann. Doch Conan merkt in Gedanken an, ja doch, ich habe noch ein Gegenmittel von Hayabara, aber wenn ich das jetzt 8 Stunden warte, um das einzunehmen wieder, wären wir schon in Tokio. Das heißt, macht keinen Sinn. Das heißt, Conan hat noch ein Gegenmittel bei sich, ein unbenutztes. Und ich glaube mal nicht, dass er das so schnell Hayabara freiwillig zurückgeben wird. Was sich vielleicht auch ganz gut damit trifft, dass Masumi jetzt aktiv versucht, ein Gegenmittel zu beschaffen.
Es wird spannend.
Es wird nochmal wichtig.
Richtig. Unterdessen, Yusaku und Yukiko dürfen auch nochmal auftreten. Yusaku erklärt noch was zum Fall, die dann natürlich, als er nur eine grobe Beschreibung gehört hat, den Trick sofort durchschaut hat. Zumindest ein Teil davon. Und Yusaku macht sich Gedanken, denn der Fall schlägt weltweit Schlagzeilen, weil es eben berühmte Leute waren. Und auch wenn Shinichis Name nicht erwähnt wird, weil er sich darum gekümmert hat, wird eben nur gesagt, das haben ein paar Oberschülerdetektive, haben bei der Lösung des Falls geholfen. Aber wir sehen, in Social Media geht's ab und es gibt jemanden und Shinichis Name wird dabei auch ausgeplaudert auf Twitter, in Diskussionen dazu. Und das lesen auch ganz angestrengt Hyuei Kuroda und Kanenori Wakita auf ihren Handys, verfolgen das und denken sich, Shinichi Kudo? Fragezeichen. Und parallel dazu ist Rumi Wakasa auch mit dabei, die in Unterwäsche vor ihrem Laptop sitzt, wobei wir, was jetzt wie Fanservice klingt, aber es hat einen Sinn, der dadurch sehen wir, dass sie an ihren Armen und an ihrer Hüfte viele Narben hat, also wirklich tiefe Narben und Schnitte. Und parallel dazu tippt sie eben auf ihren Laptop und hat die Liste der Opfer des APTX 4869 vorliegen, wo natürlich auch Shinichi und Koji Haneda draufstehen. Und diese Liste betrachtet sie mit einem mysteriösen Lächeln von ihr. Und damit beenden wir quasi auf einer sehr Mainplot-relevanten Note diesen Kyoto-Fall zum eben 1000. Kapitel. Gosho hat danach erstmal eine Woche Pause gemacht, bevor es dann weitergeht. Damit ist jetzt der große Fall zum 1000. Kapitel abgeschlossen. Und ich muss sagen...
Ja, aber das geht doch nicht so spannend jetzt gerade.
Also der Fall war absolut großartig in so gut wie jeder Hinsicht. Ich fand, wir hatten einen spannenden Fall mit dem Serienmord. Wir hatten Comedy-Aspekte ausreichend behandelt, Romance-Aspekte, sehr, sehr viele Romance-Aspekte. Und ich meine, allein das ganze Kapitel 1005 mit den Shinran-Momenten und auch der Wangenkuss davor, auch wenn es für einen richtigen Kuss nicht gereicht hat, da werde ich noch jahrelang von zehren, wie toll das alles war. Und dann am Ende haben wir noch die Mainplot-Hammer rausgehauen mit Kanenori Wakita, Rumi und Kuroda, den drei Rumverdächtigen, und eben Mary, die parallel dazu auch noch ihr eigenes Süppchen kocht mit zusammen mit Masumi. Und deswegen ziehe ich jetzt am Ende dieser 6 Kapitel ein extrem positives Fazit.
Gut, dann sind wir auch durch mit dem japanischen Manga. Wie es dann weitergeht mit dem nächsten Kapitel, das erfahrt ihr natürlich im nächsten News-Podcast. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören, verweise auf unser Wiki, conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews, instagram.com/conannews und auf iTunes sind wir als Conancast zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, einen schönen Tag noch.